Ja, die Predigt für den heutigen Sonntag stammt aus dem Matthäusevangelium und sind die letzten Sätze aus der relativ bekannt gewordenen sogenannten Bergpredigt. Ich lese. Glückselig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Glückselig sind die, die verfolgt werden, weil sie tun, was Gott will, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Okay, das sind drei Verse nach der Zählung in der Bibel, sind drei Sinnabschnitte und darum macht es eigentlich auch Sinn, drei Predigteile zu haben. Und den ersten Predigteil möchte ich überschreiben, Frieden stiften. Der erste Gedanke in Vers 9 ist ganz eindeutig, glückselig sind die, die Frieden stiften. Und schon lange hat dieser Satz nicht so gut gepasst wie momentan. Zum Beispiel in die Zeit des Adventes hinein. Denn wir gehen auf Weihnachten zu und Weihnachten, okay, ist allgemein in der Bevölkerung bekannt als ein Fest für die Familie, für Gemeinschaft, für Liebe und auch für Frieden. Und sicherlich hat sich das Weihnachten, so wie es heutzutage allgemein in Deutschland gefeiert wird, deutlich entfernt von dem religiösen Ursprung, den es mal gehabt hat. Aber trotzdem, glaube ich, ist da noch ein Kern von dem, was Weihnachten ausmacht, da drin. Nämlich die Sehnsucht danach, in Frieden miteinander zu leben, geliebt zu werden, beschenkt zu werden, wahrgenommen zu werden. Und das ist ja eigentlich auch immer noch die Kernbotschaft des Evangeliums. Und das, glaube ich, steckt auch immer noch in der Sehnsucht drin, warum Menschen immer noch Weihnachten feiern. Über den Frieden wird sehr viel geredet, heutzutage, aber auch in der Bibel. Und über den Frieden wird auch sehr viel im Alten Testament geredet. Und es ist auch ganz eindeutig so, dass von dem Messias, von dem kommenden Retter Gottes, Friede erwartet wird. Und auch zu Weihnachten reden wir ja von Jesus als dem Friedefürsten. Und eine der bekanntesten Stellen ist die, die die Friederike gerade eben vorgelesen hatte. Diese Stelle aus Jesaja, wo es heißt, dass Menschen Schwerter zu Pflugscharen machen sollen. Und da steckt drin, dass das Metall so kostbar ist, dass man es nicht für den Krieg vergeuden sollte, sondern wenn man schon nicht mehr Krieg machen will, was Sinnvolles damit macht. Und deswegen wird das Schwert umgeschmiedet in einen Pflug, in diese scharfe Nase, die so einen Flug hat. Ich kenne mich da nicht so mit aus, ich komme aus der Stadt, aber ich denke, Leute, die ein bisschen schon mal einen Bagger gesehen, also so einen Trecker gesehen haben, wissen, was ich meine. Die Idee dahinter ist im Grunde genommen auch, damals wie heute aktuell, Krieg kostet enorme Ressourcen. Und so wie damals das kostbare Metall Bronze und dann das kostbare Metall Eisen benutzt wurde, um so die Waffen zu schmieden und es dann woanders fehlte, genauso war es immer in Kriegen. Die ganzen Kirchenglocken, die eingeschmolzen wurden, damit daraus Kanonen gebaut wurden. Und auch heutzutage. Ja, Eisen ist ein billiger Rohstoff, aber die seltenen Erden, die gebraucht werden für Elektronik, für unsere Handys, die jetzt alle in irgendwelche Panzer und Starfighter eingebaut werden, damit die alle, und Drohnen, damit die selbstständig intelligent sind und selbstständig töten können. Und wenn ihr euch mal überlegt, was für eine Ressourcenverschwendung Krieg ist, wenn so ein Panzer mit 100 Liter Dieseln auf 100 Kilometer durch die Gegend guckt. Wenn alles in die Luft geblasen wird, wenn riesen Ölcontainer, die Hunderttausende von Litern Öl fassen, einfach mal in die Luft gesprengt werden, um den Feind massiv zu treffen. Da fragt keiner nach, haben die einen Katalysator dafür eingebaut, wenn das rußend abfackelt? Also damals wie heute sehen wir, dass im Krieg Ressourcen verbraucht werden, die wir eigentlich viel besser einsetzen können. Von dem Geld, das das Ganze kostet, ganz zu schweigen. Aber es gibt auch viele Kritiker des Christentums, die sagen, ja, ihr spielt immer so die Friedenskarte aus, aber allein wenn man eure Geschichte anguckt, sieht man ja, ihr könnt das gar nicht. Und das ist auch kein Wunder, weil wenn man in die Bibel reinguckt, dann sieht man da ja auch ganz erschreckende Stellen. Und dann muss man sagen, ja, diese Wendung Schwerter zu Pflugscharen taucht in der Bibel auch anders auf, nämlich zum Beispiel im Propheten Joel. Da heißt es, ruft dies aus unter den Heiden. Bereitet euch zum heiligen Krieg. Bietet die Starken auf, lasst herzukommen und hinaufziehen, alle Kriegsleute. Macht aus euren Pflugscharen Schwerter und aus euren Sicheln Spieße. Der Schwache spreche, ich bin stark. Die Kritiker haben also recht. Es gibt die Idee des gerechten Krieges im Alten Testament, in der Bibel. Und es gibt die Idee, dass es auch gut sein kann, mal in den Krieg zu ziehen. Und es auch gut sein kann, mal alle Ressourcen nicht mehr für den friedlichen Alltagsgebrauch zu benutzen, sondern endlich mal für den Krieg. Und auch die Vorstellung vom Reich Gottes, dass der Messias mal errichten soll, war sicherlich für die meisten Zeitgenossen Jesu ganz eng verknüpft mit der Idee des heiligen und gerechten Krieges. Kann ein Krieg gegen diesen götzendienenden römischen Kaiser überhaupt ein ungerechter Krieg sein? Oder muss nicht ein Krieg, der gegen einen Götzendiener geführt wird und der um die Freiheit des Volkes Israels geht, muss das nicht ein heiliger und gerechter Krieg sein? Meiner Meinung nach distanziert sich Jesus ganz deutlich davon. Und so wie er an anderen Stellen auch sich deutlich abhebt vom Alten Testament und sagt, zu euren Vorfahren ist dieses und jenes gesagt, aber ich sage euch, dass der eigentliche Wille Gottes noch viel weiter durchdacht und viel weiter geführt werden muss, so distanziert sich meiner Meinung nach Jesus auch von der Idee der guten Gewalt und des heiligen Krieges. Und das tut er zum Beispiel in der Bergpredigt, wenn er sagt, nicht glückselig sind die, die für den gerechten Krieg sterben, sondern er sagt, glückselig sind die, die Frieden stiften. Sie sind Kinder Gottes. Und wenn die Kinder Gottes als Eigenschaft haben, Frieden zu stiften, dann können wir das auf uns münzen und können sagen, okay, was ist unsere Aufgabe als Kinder Gottes? Wenn wir Kinder Gottes sein wollen, dann ist unsere Aufgabe, in dieser Welt Frieden zu stiften. Zu Hause, dort, wo wir wohnen, in unseren Familien. Und wie viel Streik und Krieg gibt es in Familien? In unserem Wirkungskreis, Studium, Ausbildung, Beruf, alltägliches Leben, wo wir Leuten begegnen, aber auch in unserem Volk und in unserer Gesellschaft und in dieser Welt. Wie kann man also auf richtige Art und Weise für die Werte des christlichen Abendlandes streiten? Meiner Meinung nach nicht mit Krieg, Gewalt und Aufruf zum Gewalt. Denn genau mit so solchen Handlungen entwerten wir die christlichen Werte. Vielleicht müssen wir das christliche Abendland anders bewerten und es entkoppeln von dem, was Jesus sagt. Das wäre vielleicht ehrlicher. Vielleicht müssen wir auch unsere eigene Geschichte als Christen, als Kirche entkoppeln von dem, was Jesus sagt. Das wäre vielleicht auch fällig, zu sagen, wir nennen uns christliche Kirche, aber so richtig christlich können wir uns eigentlich gar nicht nennen. Wenn wir blicken auf die gigantischen Mengen an Kriegen und Kriegstoten, an Waffenentwicklungen und Produktionen und Exporten, mit denen das christliche Abendland diese Welt überzogen hat, dann glaube ich, muss man sagen, diesen Aspekt Jesu, selig, glückselig sind die Friedfertigen, die Frieden stiften, den haben wir gründlich daneben gehauen. Egal, was bleibt es, Jesus sagt, glückselig sind die Frieden stiften. Sie sind Kinder Gottes. Der zweite Satz, der zweite Sinnabschnitt, das ist der Vers 10, da heißt es, glückselig sind die verfolgt werden, weil sie tun, was Gott will. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Das ist aus der Basisbibel genommen und ich finde die Basisbibel echt toll, mache auch dauernd immer Reklame dafür, aber ich muss ganz ehrlich sagen, an dieser Stelle tut mir die Übersetzung echt weh. Allerdings habe ich dann festgestellt, wenn ich so nach neueren Übersetzungen und Übertragungen geguckt habe, dass die alle relativ ähnlich sind. Zum Beispiel die Gute Nachricht. Dort heißt es, freuen dürfen sich alle, die verfolgt werden, weil sie tun, was Gott will. Mit Gott werden sie leben in seiner neuen Welt. Oder in der Hoffnung für alle, da heißt es, glückselig sind die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben, denn ihnen gehört Gottes neue Welt. In der Übersetzung das Buch heißt es, wahres Glück haben alle, die Verfolgung erleiden, weil sie an Gottes gutem Willen festhalten. Gerade ihnen gehört die neue Wirklichkeit, wo Gott Herr über alles ist. Das finde ich eine ziemlich coole Interpretation, übrigens diese letzte von dem, was dieses Reich Gottes oder die Welt Gottes ist. Diese Formulierung gehört die neue Wirklichkeit, wo Gott Herr über alles ist. Aber trotzdem finde ich persönlich, hauen alle diese Übersetzungen voll daneben und jetzt mal Luther dagegen für alle die, die im Herzen Luther tragen. Selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Also denn ihrer ist das Himmelreich, ist wirklich eine fummelige Sache, was soll das sein? Da finde ich, ist die Übersetzung mit dem die neue Wirklichkeit, wo Gott Herr über alles ist, echt super. Aber es ist, finde ich, ein grundlegender Unterschied zu sagen, selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, oder selig sind die, die irgendeiner Weise verfolgt werden, weil sie in irgendwie Gottes Willen tun wollen. Das ist ja nicht falsch, weil Gott will ja Gerechtigkeit, aber trotzdem finde ich, ist das eine ganz deutliche Verschiebung des Kontextes. Denn wenn ich sage, es geht darum, den Willen Gottes zu tun und glückselig sind die, die den Willen Gottes tun, dann ist das eine voll religiöse Nummer. Ne? Den Willen Gottes tun ist eine 100% religiöse Nummer. Das heißt, alles Handeln, was ich in diesem Glückseligsein zusammenfasse, ist religiös, weil es heißt ja, den Willen Gottes tun. Und alle Leute, die das hören, insbesondere Leute, die vielleicht gar nicht so viel mit christlichem Glauben zu tun haben, werden sagen, ja, das ist voll die religiöse Nummer, das geht mich eigentlich nichts an. Aber der Begriff Gerechtigkeit ist nicht per se ein religiöser Begriff, sondern der Begriff Gerechtigkeit ist ein allgemeiner Begriff, ein Begriff, der alle interessiert. Gerechtigkeit steht für eine Sache, wonach sich meiner Meinung nach eigentlich alle Menschen sehnen. Bis auf die paar wenigen, die aus irgendwelchen Gründen gerne unberecht behandelt werden wollen. Aber eigentlich ist doch das etwas, was für alle nachvollziehbar ist. Und es ist ganz spannend, dass Jesus an dieser Stelle nicht irgendwie einen voll religiösen Begriff verwendet, sondern einen Begriff verwendet, der für alle Leute zu allen Zeiten meiner Meinung nach eine positive Konnotation hat, nämlich Gerechtigkeit. Unabhängig davon, ob sie an Gott glauben oder nicht und wenn ja, an welchen Gott sie glauben. Und es ist, finde ich, eine religiöse Vereinnahmung, diese Art von Übertragung, wenn wir sagen, dass es Gottes, wenn wir um den Willen Gottes verfolgt werden, wenn da eigentlich steht Gerechtigkeit. Interessanterweise ist es auch so, dass es da einen Spannungsbogen gibt. Einen Spannungsbogen einerseits zwischen dem Willen Gottes und der Anbindung an Gott, und andererseits, dass Gott Dinge auf dem Herzen liegen, die nicht für uns automatisch religiös sind. Und das finden wir sogar auch schon im Alten Testament. Da gibt es eine tolle Stelle, ich habe nicht nachgeguckt, ich denke, es ist bei Amos, wo Gott sagt, ach komm, hör mir auf mit dem Geplär eurer Lieder, mit dem Gesinge und den Gottesdiensten und den ganzen Kram. Das ist eigentlich nicht das, was ich will. Eure schönen Gottesdienste hängen mir zum Hals raus. Was ich wirklich von euch möchte, was mir wirklich Freude machen würde, wäre, wenn ihr endlich mal für Gerechtigkeit sorgt. Wenn die Leute ordentlich ihren Lohn ausbezahlt kriegen. Wenn nicht mit Schulden machen Leute in schwierige Situationen getrieben werden. Gott hat keinen Bock einfach nur auf schöne Gottesdienste und religiöses Getue. Sondern Gerechtigkeit ist, so wie man es im Alten Testament sieht, eine Sache, die ihm wirklich von Herzen wichtig ist. Ich glaube, dass die Bergpredigt so bekannt geworden ist, liegt daran, dass sie nicht nur religiöse Sichtweisen und Elemente hat, sondern gesellschaftliche Sichtweisen und Elemente. Gott ist ein Herr der ganzen Welt, der religiösen Welt und der areligiösen Welt. Und seine Maßstäbe, sein Wille, das, was er für uns möchte, betrifft nicht nur irgendwelche religiösen Gefühle und Vorstellungen, sondern betrifft unser ganzes Leben. Und trotzdem wird diese Aussage mit der Gerechtigkeit angebunden, eindeutig an Gott. Denn es heißt ja, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und da kommen wir schon an eine ganz gefährliche Stelle. Jeder, der für Gerechtigkeit kämpft oder nicht, ist er automatisch im Himmelreich oder nicht? Kann man sich lange drum streiten. Ich möchte hier an dieser Stelle stehen bleiben und deutlich machen, Jesus hat mehr im Blick als nur unser religiöses Leben. Ihm geht es um Gerechtigkeit überhaupt in dieser Welt und im Leben der Menschen. Und deswegen ist auch unsere Berufung, nicht nur auf religiösen Spuren zu wandeln, sondern Gerechtigkeit in dieser Welt zu suchen. Mein letzter Gedanke, das ist Vers 11 und der ist jetzt nicht so schön, einfach weil dieser Vers auch nicht so schön ist. Er fängt nett an, glückselig seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen, verleumden, weil ihr zu mir gehört. Also vielleicht ist es so, dass ihr eure Identität als Christen daran erkennen könnt, ob ihr viele Likes auf Facebook habt. Je mehr Dislikes ihr habt, desto, weiß ich nicht, seid ihr dann frommer oder so, keine Ahnung. Ich denke, es geht nicht darum, dass man unangenehm sein muss als Christ. Und manchmal habe ich das tatsächlich schon erlebt, aber das ist meine vollkommen persönliche Bewertung, die voll daneben liegen kann, dass es Leute gibt, die sich echt doof aufführen, also unangenehm aufführen, in ihrem Christsein und die dann Ablehnung erfahren und die dann sofort sich das Gefühl geben, na ja, dass ich so Ablehnung erfahre, ist, weil ich ja so christlich bin. Und ich stehe daneben und denke, nee, eigentlich, weil du dich wie ein Blödmann aufführst. Aber irgendwie. Also es geht nicht darum, dass man sich unangenehm aufführt und Leuten sozusagen das Gefühl gibt, ja, wenn ich neben dem stehe, fühle ich mich direkt schuldig oder so. Aber trotzdem ist es eine eindeutige Aussage, die Jesus seinen Jüngern sagt, dass er sagt, glückselig seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Und das ist sehr interessant. Die von der ersten Gemeinde wird berichtet, dass sie erstmal total von den Leuten in Jerusalem bewundert wurden, weil die so fromm waren, weil die alles geteilt haben, weil die so lieb waren, weil die diakonisch aktiv waren. Da haben sie überall Like-It-Buttons gekriegt, ne? Weil, oh, ne, hast du von den neuen Christen gehört? Machen Essen für alle. Oh, mag ich, finde ich super. Aber ganz schnell kippte die Atmosphäre und es gab eine erste Verfolgung und sie wurden aus Jerusalem rausgeschmissen. Auf einmal wurden sie nicht mehr von allen gemocht. Und sie wurden vertrieben und verfolgt. Und genau das kann uns auch passieren. Wir haben in einer langen Zeit gelebt, in der wir als Christen quasi die Kultur und die Normen vorgegeben haben. Und deswegen waren wir auf der sicheren Seite. Uns konnte nichts Dummes passieren, weil wir waren ja am Drücker. Wir waren ja die das Sagen hatten. Da mussten uns alle mögen. Also derjenige, der im Dorf, in der Kirche sagte, ich finde Gottesdienst doof oder so, der konnte gleich sein soziales Leben vergessen. Ne? Da ging nichts mehr. Aber wir leben jetzt in einer Zeit, in der das Ganze offener wird und wir erleben das ganz deutlich, dass Leute sagen, ja, nee, so Christentum finde ich gar nicht gut. Das heißt, es kann uns auch passieren, dass wir beschimpft, verfolgt, verleumdet werden. Und jetzt kommt ein Gedanke, den ich eigentlich positiv anwenden will, aber der duster ist. Wenn ihr Flüchtlinge seht, die irgendwo vor irgendwelchen Unterkünften die Zeit totschlagen, weil sie in diesem Niemandsland zwischen Bürokratie und anderer Bürokratie und keiner weiß genau, aber sicherlich wird oder so hängen. Geschockt von dem, wie wir Deutschen hier leben und was wir wegschmeißen und was wir so viel zu viel haben, dass wir gar nicht mehr wissen, wohin damit und trotzdem Angst haben, dass wir viel zu wenig haben. Wenn ihr diese Menschen seht, dann seht sie nicht einfach als Fremde, die hier aus irgendwelchen komischen Gründen in unsere Gegend gekommen sind, sondern seht sie als unsere potenzielle Zukunft. Wie schnell kann es passieren, dass dein Land zusammenbricht, dass Krieg ausbricht und dass du Flüchtling bist? Aus welchen Gründen auch immer. Wie schnell kann das passieren? wie viele Menschen mussten aus Deutschland fliehen zur Zeit des Dritten Reiches? Wie tragisch war das, dass Länder drumherum, die sicher waren, diese Menschen nicht aufgenommen haben? Wie negativ denken wir über solche Situationen? Dieser Satz, glückselig seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört, sollte uns zumindest daran erinnern. Wir wissen nicht, wie unsere Zukunft, unsere eigene persönliche Zukunft sein wird. Die Tatsache, dass wir Christen sind, vielleicht auch noch nette Christen sind, heißt noch lange nicht, dass wir nicht auch in so eine Situation hineingeraten können, der Beschimpfung, Verfolgung und Verleumdung. Glückselig sind wir nicht, weil wir hier ein tolles Leben führen. Glückselig sind wir, weil Jesus auf das Reich Gottes verweist. Das war jetzt duster, ne? So ein bisschen. Aber die Dinge können sich immer schnell ändern. Und entscheidend ist, dass wir auf Gott vertrauen. Ich hoffe, ihr biegt das jetzt wieder hin. Der Chor singt nämlich jetzt ein Lied, was positiv ist, weil es geht nämlich darum, für Gott die Tore weit aufzumachen.